Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Hi, Freunde. Ich leg mal das Mikro hier runter. Mein Name ist David Reismann. Ich habe die Ehre, heute den Christoph hier zu vertreten. Der ist nicht da, nämlich. Ich habe schon mal vor ungefähr 2-3 Monaten gepredigt und anscheinend sind nicht zu viele Leute aus der Gemeinde ausgetreten, deswegen darf ich nochmal, das ist cool. Ich bete zum Anfang und dann geht's drum in der Reihe glücklich, wie bin ich ein besserer Freund. Jesus, ich danke dir für den Morgen und ich danke dir, dass wieder so viele Leute da sind, Herr, trotz dem schönen Wetter. Jesus, ich danke dir für dein Leben. Ich danke dir, dass du unser bester Freund bist, Herr. Und deswegen wollen wir auf dich schauen und von dir hören, damit wir lernen können, bessere Freunde zu werden. Herr, ich lade dich ein, hier zu sein. Und ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte gibst. Amen. Jeder Mensch kann 3 Arten von Beziehungen haben. Jeder kann einen Feind haben. Jeder kann einen Fan haben. Und jeder kann einen Freund haben. Das sind die 3 Arten von Beziehungen, die mir so einfallen, die man haben kann. Wenn man irgendwie ein Politiker ist oder ein Mann mit Einfluss oder eine Frau mit Einfluss oder ein Sportler, ein Musiker, irgendwelche besonderen Talente hat, dann wird es immer Leute geben, die wählen, dich nicht zu mögen, also deine Feinde zu sein. Dann gibt es die Leute, die wählen werden, deine Fans zu sein, die dich verehren, die dir hinterherlaufen. Und Feind und Fan haben 2 Sachen gemeinsam oder eigentlich eine. Sie wählen dich. Sie wählen, dass sie dir nachlaufen oder dir eben nicht nachlaufen. Aber einen Freund, den wählst du. Zu einem Freund baust du eine Beziehung auf und du bist aktiv damit beschäftigt. Und ich denke, darüber zu predigen heute, wie man besserer Freund wird, heißt eigentlich darüber zu predigen, wie man bessere Beziehungen hat, wie man bessere Freundschaften hat. Und ich habe mich mal umgeschaut und es ist offensichtlich, das ganze Leben besteht aus Beziehungen. Überall sind Beziehungen. Und ich habe ein paar Beispiele dabei. Ich war gestern im Internet, bin rumgesurft und ich bin auf der Seite von Men's Health gelandet, wo ich nach Freundschaften gesucht habe. Ja. Christoph hat letzte Woche schon von Men's Health geredet. Also habe ich mir gedacht, das mache ich nochmal. Und was sie machen ist, sie schreiben den 15-Minuten Fahrplan zu einer besseren Beziehung. 15 Minuten. Ich war so ärgerlich. Ich 15 Minuten. Red mal mit einem Ehepaar, was 40 Jahre verheiratet war und fragt, was man in 15 Minuten so richtig hinkriegt. Absoluter Schwachsinn. Klammer, die nächste Zeitschrift für Frauenehe, Klammer, schreibt, du fehlst mir. So sorgen sie dafür, dass ihr Partner sie vermisst. Ein grandioser Tipp. So wird die Beziehung mit Sicherheit besser, wenn der andere sich schlecht fühlt ohne mich. Absoluter Bullshit. Ich war ärgerlich, was man da findet. Egal, trotzdem. Ich habe weitergesurft. Das sind eher so die romantischen Beziehungen, ja, die da vorgestellt werden. Die Dating-Seiten sind im Internet voll von Leuten. Millionen von Leuten tummeln sich auf Dating-Seiten. Alle sehnen sich nach romantischen Beziehungen. Dann gibt's natürlich soziale Netzwerke. Ja, ihr wusstet, ich würde von Facebook reden, wenn es um Beziehungen geht. 500 Millionen Leute, das ist jeder 13. Mensch auf der Erde, ist bei Facebook, hat dort ein Profil. Und die Fachleute diskutieren so, warum sind so viele Leute bei Facebook? Weil der Mensch Beziehung will. Und darum soll es heute gehen. Nun, die Leute gehen auch in Vereine und Discos und Clubs und tanzen zusammen, machen Sport zusammen. Es geht immer darum, Beziehung zu haben. Ich habe nochmal 2 Bilder dabei von gewissermaßen Beziehungsritualen. Ich war vor 2 Jahren auf den Philippinen und die Philippinen haben ein Ritual für Freunde. Und das nennt sich, auf dem nächsten Bild sieht man das, das nennt sich Balut. Und was es ist, das ist ein Ei, das befruchtet worden ist, wo also das Küken drinnen so langsam schon entstanden ist. Und bevor das schlüpft, wird es über heißem Dampf gekocht und man schält so die Schale weg und muss quasi dieses Ei als Freundschaftsritual essen. Und da hat man dann dieses Küken liegen und Fruchtwasser und den Mutterkuchen. Und es schmeckt einfach abstoßend. Aber sie haben gesagt, wir waren da als Missionare dort. Und sie haben gesagt, wenn ihr wirklich unsere Freunde sein wollt, dann müsst ihr das essen. Okay, also haben wir es gegessen. Das zweite Bild zeigt meinen Freund Jeremy. Ich war letzten Monat in Amerika, in den USA, habe ein paar Freunde aus der Bibelschule besucht. Und Jeremy kommt aus Südkorea und auch sie haben ein Freundschaftsritual. Er hat mich eingeladen, mit ihm zu Korean Barbecue zu gehen. Korean Barbecue, geil, habe ich mir gedacht. Barbecue ist immer gut. Und dann geht man da so hin und hat mitten auf dem Tisch so einen Grill und dann bringen die Fleisch, so viel man will. Man kann immer sagen, mehr Fleisch und dann kommen die und schieben einem einen Teller nach dem anderen hin. Was er mir nicht gesagt hat, als letztes, und das ist der Brauch bei denen, essen sie Darm. Und zwar mit Scheiße drin. Sag mal einfach mal so direkt. Und er hat gesagt, David, du bist mein Freund und ich lade dich zum Essen ein, aber wenn ich für dich zahlen soll, dann musst du diesen Rinderdarm essen. Und auch das habe ich gemacht. Und es schmeckt abstoßend. Es riecht wirklich gut. Es ist in Knoblauch eingelegt und mit Gewürzen und es sieht hervorragend aus, aber es schmeckt einfach abstoßend. Trotzdem, es gibt diese Rituale für Freundschaften, wie man Freundschaften baut, wie man Freundschaften pflegt, wie man in Kontakt bleibt. Es gibt diese Netzwerke. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Warum ist der Mensch so fundamental an Beziehungen interessiert? Warum ist unser ganzes Leben voller Beziehungen? Und ich meine, ihr ahnt's, ich habe in der Bibel geschaut und es fängt ganz vorne auf den ersten Seiten an. Und da schafft Gott den Mensch in seinem Ebenbild. Und wenn wir als Christen Gott sagen, dann reden wir von dem dreieinen Gott. Das heißt, da ist der Vater, da ist der Sohn und da ist der Heilige Geist. Und es sind drei Personen, aber ein Gott, eine Einheit. Und wenn Gott uns dann in seinem Ebenbild schafft, heißt es nicht unbedingt, dass wir wie Gott aussehen, sondern es heißt, dass wir für Beziehung geschaffen sind, dass wir für Liebe geschaffen sind, dass Gott uns Autorität gibt, Entscheidungen zu treffen. Und Gott legt es im Mensch an. Er sagt, du bist in meinem Ebenbild. Ich bin Beziehung. Gott hat seit jeher perfekte Beziehung in sich. Und der Mensch ist für diese Beziehung geschaffen. Als Gott die Welt macht, sagt er, es ist gut, wie die Vögel sind, es ist toll, wie die Pflanzen ausschauen, es ist gut, wie Berge und Wasser sind. Aber er sagt, eine Sache ist nicht gut. Und das ist, dass der Mensch alleine ist. Das ist das Einzige, wo Gott sagt, das ist nicht gut. Und ich denke, da liegt die Wurzel, dass sich jeder Mensch nach Beziehung sehnt, weil Gott das im Mensch angelegt hat, dass wir uns nach Beziehung sehnen. Und der Mensch hat Beziehung zu Gott. Adam und Gott laufen im Garten. Sie haben Beziehung, sie sehen sich, sie reden miteinander. Der Mensch hat Beziehung, Adam und Eva haben Beziehung, bis passiert, dass Sünde in die Welt kommt, bis der Mensch sündigt gegen Gott. Und was in dem Moment passiert ist, dass der Mensch nicht mehr in Gottes Ebenbild ist. Das Ebenbild ist verzerrt. Und der Mensch hat nicht mehr diese perfekte Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zwischen Mensch und Mensch zerbricht ein Stück weit. Und in diesem Moment, wo diese Beziehung so zerbricht, fängt Gottes Erlösungsplan an. Und Gott fängt an, seinen Plan auszuarbeiten. Und deswegen liebe ich die Bibel zu lesen, weil die Bibel diese Beziehung beschreibt. Die Beziehung ist zerbrochen und die Bibel beschreibt, wie Gott diese Beziehung wieder aufbaut. Und das ist das Spannendste, was man lesen kann. Und ich liebe es, an der Bibel danach zu suchen. So, also dieser Erlösungsplan fängt an, Gott baut wieder die zerbrochene Beziehung und das Ganze kulminiert, als Gott selber auf die Erde kommt, Jesus. Und Jesus lebt vor, wie die Beziehung zu Gott ausschauen soll. Er lebt vor, wie die Beziehung zwischen Menschen aussehen soll. Und letztendlich stirbt er am Kreuz und besiegt Satan und Sünde und Tod und Hölle, damit der Weg zum Vater wieder frei ist. Damit die Beziehung wieder passieren kann. Und das ist dieser Kurzüberblick, den ich als Hintergrundverständnis geben will. Die Beziehung ist zerbrochen. Gott arbeitet es aus und mit Jesus ist der Weg wieder bereit für die Beziehung. Und deswegen möchte ich gern auf Jesus schauen, wie er seine Beziehungen gelebt hat. Und ich könnte bestimmt viele psychologische Tipps geben und ich könnte nach Dingen schauen, was die Welt so vorschlägt, aber Jesus hat diese Beziehung perfekt gelebt in jeder Hinsicht. Deswegen möchte ich auf ihn schauen, wie er gelebt hat. Und er ist eine echte Person, er ist kein Gedanke, keine Philosophie, sondern er ist eine echte Person, die gelebt hat und die immer noch lebt. Und ich denke, mit dem Verständnis können wir anfangen, Jesus kennenzulernen und dafür zu lernen, damit zu lernen, wie wir bessere Freunde werden. Okay, nun, wie gesagt, die ganze Bibel ist ein Buch über Beziehungen, deswegen war es unglaublich schwer, jetzt eine zentrale Bibelstelle zu finden für heute. Eine Bibelstelle, an der ich mich entlang hangeln könnte. Anstatt einer Bibelstelle über Beziehung, habe ich einen Tisch genommen. Warum einen Tisch, fragst du dich? Weil er vier Beine hat. Warum hat der Tisch vier Beine? Damit er nicht wackelt. Ich habe jetzt keinen Tisch dabei. Ich habe überlegt, ob ich unseren Esstisch mitbringe, aber der ist unglaublich groß und schwer. Und alle hätten mich ausgelacht, wenn ich durch Würzburg mit dem Tisch laufe. Aber den Stuhl kann man vielleicht von hinten schlecht sehen, aber er hat vier Beine und er steht stabil. Er steht fest. Und so wie ein Tisch oder ein Stuhl stabil auf vier Beinen steht, so glaube ich, dass jede Beziehung auf vier Beinen steht, auf vier Hauptbeinen, auf vier Pfeilern. Und ich denke, dass diese vier Beine in einer Beziehung gleichermaßen ausgebaut sein müssen, damit eine Beziehung nicht wackelt, damit eine Beziehung richtig stehen kann. Und diese vier Füße sind auf dem nächsten Bild zu sehen, das sind Liebe, es ist Vertrauen, es ist Ehre und es ist Verstehen. Und ich habe die Bibel so ein bisschen durchgesucht und ich habe das Gefühl, diese vier Pfosten der Beziehung sind das Wichtigste, worauf es ankommt in jeder Beziehung. Und ich möchte Zeit nehmen, auf jeden dieser Punkte kurz einzugehen. Das erste ist die Liebe. Die Liebe ist das Ausdauerndste. Das ist das, was am längsten anhält in der Beziehung. Für viele ist das Christentum und Jesus relativ simpel. Tu nicht, was Gott nicht mag. Das ist das Konzept, was viele haben von Christentum. Das heißt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst sonntags in die Gemeinde gehen. Und das sind so diese Regeln, das ist diese Religion irgendwo. Und als ich so die Bibel gelesen habe, stellt man einfach fest, wie groß Gott ist, wie schön er ist, wie geduldig er ist. Und man sieht seine verrückte Liebe, die er für uns hat. Und am deutlichsten sieht man das in Jesus. Jesus kommt auf die Erde und er fliegt nicht Business Class, er fährt nicht erste Klasse im ICE, er fährt nicht Porsche, sondern er rennt mit Sandalen durch die Wüste. Und er rennt von einem zum anderen, um Menschen einfach zu lieben. Und er erhebt sich nicht selber. Als vor ein paar Wochen die Hochzeit von Kate und William im Fernsehen kam, dachte ich mir, was für ein Aufwand für diese zwei Menschen. Was für eine Schönheit, was für eine Perfektion in diese Hochzeit gesteckt worden ist. Und Jesus, der die erschaffen hat, der Gott ist über Himmel und Erde, nimmt nichts von dem in Anspruch. Und was ich sage, wird vielleicht nicht jedem gefallen. Die meisten im Raum mögen Jesus wirklich gerne, wirklich gerne. Aber wenn du ehrlich bist, magst du nicht unbedingt, wie er werden. Wir lieben Jesu Demut. Du liebst Jesu Demut. Wir alle lieben Jesu Demut. Er war so demütig. Aber es ist wirklich dein Lebensziel, so demütig zu sein wie Jesus. Du denkst, es ist schön, wie er da kniet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Wir alle denken, es ist wunderschön, wie er das tut. Aber es ist wirklich dein Ziel, in dem Maße zu dienen, wie Jesus gedient hat. Du bist dankbar, dass er bespuckt worden ist, geschlagen worden ist, missbraucht worden ist. Wir alle sind dankbar dafür. Aber du lässt nicht zu, dass Leute dich so behandeln. Du stehst auf und wehrst dich, wenn dich Leute so behandeln. Wir sind dankbar, dass er gelitten hat. Aber letztendlich sorgen wir dafür, dass wir Spaß in unserem Leben haben. Kurz, Jesus ist ein großartiger Retter für uns, für viele von uns. Aber er ist kein großartiges Vorbild, wenn man wirklich ehrlich ist. Aber das ist Liebe. Das steht in 1. Johannes 3, Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Liebe wird was kosten. Du wirst in der Beziehung nicht an diesem Fuß bauen, ohne dass es dich was kosten wird. Und die Reihe heißt glücklich. Aber wenn du in diese Predigtreihe mit dem Fokus gehst, es geht darum, dass ich glücklicher werde, dann wird Beziehung nicht funktionieren. Dann hört es auf, dass du ein besserer Freund wirst. Der Fokus muss sein, dass es dem anderen zuerst besser geht. Das heißt Liebe. Oft bekommt man, denke ich, in unserer Welt so diesen Eindruck, dass Liebe mehr Emotionen sind, mehr ein Gefühl ist. Aber oft ist Liebe eine Wahl. Und an schwierigen Leuten sieht man das. Schwierige Leute sind wie ein Spiegel. Wie wir auf schwierige Leute reagieren, zeigt so viel darüber, wie wir wirklich sind und wer wir sind und wie wir wirklich lieben. Und Gott scheint schwierige Leute so sehr zu lieben, dass er sie in unser Leben stellt, damit wir ab und zu in diesen Spiegel schauen können. Ich denke, er liebt sie so sehr, dass er ganz viele davon gemacht hat. Es gibt viele schwierige Leute. Und ich kann aus meinem Leben sagen, nichts hat mich mehr verändert, als wenn mich Leute unverdient geliebt haben. Ich hatte auch wieder während der Bibelschule, ich hatte einen Freund, der war 27, einfach schon älter und reifer als ich. Und er hat mich oft geliebt, wenn ich einfach dumm war, wenn ich was Falsches gemacht habe, wenn ich was Peinliches gesagt habe, wenn ich irgendwas beim Sport, wenn ich irgendeinen Ball verhauen habe oder so. Einfach geliebt. Und es hat mich so verändert, ein paar Menschen in meinem Leben kennenzulernen, die einfach lieben, egal was passiert. Also möchte ich euch herausfordern, liebt in Beziehungen. Es wird euch kosten. Aber Beziehungen werden so tiefer und es ist einer dieser Füße für den Beziehungstisch. Es gibt Dinge, die Liebe verletzen. Hypergeistlichkeit. Es gibt diese religiösen Typen in Gemeinden, die immer so geistlich sind. Die sind so anstrengend. Ja, du sitzt beim Essen, willst einfach die Beziehung pflegen, bist gerade dabei, einen Schluck Wasser zu nehmen. Und er sagt, weißt du, dass eigentlich Jesus das lebendige Wasser wäre? Du suchst einfach nach der Gabel und probierst dir den Hals zu stechen. Sei nicht religiös in Beziehungen. Gerade als Christ, sei nicht religiös, sei nicht hypergeistlich. Sei echt einfach. Richten, Grausamkeit, Ablehnung, Undankbarkeit, Bosheit, das alles verletzt Liebe. Und ich habe leider nicht genügend Zeit, um darauf einzugehen. Der zweite Pfeiler, moving on. Der zweite Pfeiler ist Vertrauen. Und das ist das Zerbrechlichste. Meine Frage, können Leute dir vertrauen? Vertraust du Leuten? Vertrauen heißt, du verlässt dich auf die Integrität, auf die Stärke oder auf das Können deines Gegenüber. Das heißt, du verlässt dich drauf, dass er was gut macht. Und deswegen ist es sehr zerbrechlich. Es gibt dieses Sprichwort, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Echtes Vertrauen kontrolliert nicht mehr. Und deswegen ist es unglaublich zerbrechlich. Und wenn du in einer Beziehung einem Freund vertraust, dann ist die Möglichkeit hoch, dass du verletzt wirst damit. Matthäus 25, Vers 23 sagt, sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und das ist aus einer Parabel. Und was Jesus erklärt, ist, Gott vertraut uns Gaben an. Er gibt uns Talente, er gibt uns Stärken. Und meine Frage ist, kann Gott dir damit vertrauen? Nimmst du das und setzt es ein, um Leuten zu dienen, um Beziehungen zu bauen? Und Jesus ist wieder das krasse Beispiel. Jesus vertraut dermaßen. Er geht da 3 Jahre über die Erde und dann sagt er zu seinen 12 Jüngern, kommt mal her, passt auf folgendermaßen, meine 3 Jahre hier sind vorbei. Ich bin drauf und dran, mit der Wolke hier wieder in den Himmel abzuzischen. Und so, wie ein Baseballteam sagt, Jungs, ihr 12 sollt die Welt verändern. Ich vertraue darauf, dass ihr es gut macht. Man muss sich das vorstellen, was das für ein Vertrauen ist. Da ist Gott und er sagt, Jungs, Peace, ich gehe wieder, macht ihr mal weiter hier. Ich habe es gut angefangen, ich weiß, aber jetzt macht ihr das Ganze mal und verändert die ganze Welt, ihr 12. Viel Spaß. Und dann zischt er ab auf seiner Wolke. Und die Jünger stehen da, kratzen sich am Kopf, haben ihre zerrissenen Fischerklamotten an, ihre Sandalen und sagen sich, ja, der Mann ist gut, ne? Der hat Nerven. Und Jesus vertraut uns aber. Jesus vertraut dir genauso. Er gibt dir genauso Gaben wie den Jüngern. Er gibt dir genauso Talente. Und er vertraut dir, dass du sie gut einsetzt. Also vertraust du Leuten. Vertrauen wird verletzt durch Untreue, durch Unverlässlichkeit, Unbeständigkeit, Gedankenlosigkeit, durch launisch sein. Ich habe das selber erlebt und ohne zu groß ins Detail zu gehen, ich hatte mal eine Beziehung und als meine Freundin mir untreu war, ist das Vertrauen dermaßen zerbrochen und ich kann nur sagen, es ist so schwer, das wieder aufzubauen. Und ich glaube, manche von euch haben das erlebt. Manche von euch haben vielleicht einem Mann schon in der Ehe vertraut und der war ein Feigling. Manche von euch haben einer Frau vertraut, dass sie wirklich euer Helfer ist, dass sie wirklich bei eurer Seite ist und sie ist davongelaufen. Manche von euch haben ihren Eltern vertraut, dass sie sich um euch sorgen und sie haben euch verlassen. Und viele von euch haben ihr Vertrauen schon auf Leute gesetzt und es ist bitter enttäuscht worden. Und ich bin überzeugt, dass einige hier sind, die einiges an Wunden mit sich rumtragen. Und was man macht, wenn man da verletzt wird, wenn das Vertrauen verletzt ist, man fängt an, Wände aufzubauen und sich einzumauern und zu sagen, pass auf, ich vertraue dir nicht mehr. Gestern erst habe ich mit einer Freundin witzigerweise bei Facebook gechattet und sie sagt, ich vertraue Leuten nicht mehr. Hat sie von sich aus gesagt, ich habe gar nicht über die Predigt geredet. Sie sagt, immer wenn ich Leuten vertraut habe, haben sie mich enttäuscht. Also, vertraust du Freunden? Es wird kosten, dass du dich ohne Maßen verletzbar machst eigentlich. Aber Vertrauen fördert Beziehungen. Das dritte Bein, Ehre. Erste Leute. Das ist das dritte Bein in der Beziehung. Und es ist das, was am meisten übersehen wird. Warum wird es am meisten übersehen? Weil ich denke, man braucht Gottes Sichtwinkel, um den Mensch wirklich zu ehren. Unsere Welt ist so angelegt, dass sie Performance ehrt. Immer wenn wir was gut machen, bekommen wir Anerkennung. Immer wenn was richtig läuft, ehrt uns die Welt. Aber bei Gott ist es anders. Gott ehrt uns, weil wir in seinem Bild geschaffen sind, weil wir Ehre haben, weil er uns das zugestanden hat. Das zweite ist, er ehrt uns, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat, weil er diesen hohen Preis bezahlt hat. Und Gott ehrt uns, weil er uns einlädt, mit ihm zu leben und mit ihm zu regieren. Er sagt, du bist es mir wert, ich ehre dich. Römer 12, Vers 10 sagt dazu, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung oder Ehre zu erweisen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich möchte eine Geschichte erzählen kurz, die habe ich in Amerika gehört, als ich dort war. Die Amerikaner machen immer so eine Sache, das heißt Garage Sale. Das heißt, sie öffnen ihre Garage und es ist wie so ein Flohmarkt zu Hause im Prinzip. Und da war ein Mann mit seiner Frau bei so einem Garagenverkauf und er hat eine alte Harley Davidson, ein Motorrad gesehen. Und die war furchtbar verrostet und kaputt und er konnte für $40 diese Harley Davidson kaufen, weil sie einfach völlig im Eimer war. Und er hat diese Harley Davidson mit nach Hause genommen. Und dann sind ein paar Jahre vergangen und die Frau hat irgendwann gesagt, also hör mal zu, entweder du richtest die wieder her und fährst damit oder wir schmeißen die weg, die nimmt nur Platz weg. Also hat der Mann gesagt, okay, er kümmert sich darum, hat angefangen zu schauen, welche Ersatzteile er braucht und hat bei Harley Davidson angerufen. Und er hat gesagt, ja, ich habe dieses und dieses Motorrad und er hat die Modellnummer durchgesagt. Und der Mann von Harley Davidson sagt, wir rufen Sie in einer Stunde zurück und legt einfach auf. Und der Mann mit der Harley Davidson überlegt sich, Mist, vielleicht war das ein gestohlenes Motorrad, vielleicht war das deswegen so billig. Und er ist ganz unruhig und schließlich kommt der Anruf zurück und der Mann von Harley Davidson sagt, das Motorrad, was Sie in der Garage stehen haben, wird seit Jahren vermisst. Es wurde ursprünglich für Elvis Presley gebaut und ist einige Millionen wert. Und Sie bieten dem Mann an, das Motorrad für Millionen abzukaufen. Das ist eine wahre Geschichte. Also kauft Harley Davidson dieses Motorrad zurück. Und was ich sagen will ist, die Harley Davidson hatte eigentlich nur einen Wert von $40. Aber weil sie für Elvis Presley gemacht wurde, war sie mehrere Millionen wert. Und genauso ist es mit dir. Weil du für Gott gemacht bist und weil du von Gott gemacht bist, bist du unglaublich viel wert. Und deswegen verdienst du es, dass Leute dich ehren und dass Leute dir Achtung entgegenbringen. Und für manche ist es wieder so, manche sind zu wenig wertgeschätzt worden. Du musstest immer kämpfen, dass du Anerkennung kriegst. Immer was Tolles vorleisten. Immer, immer eine Leistung vorbringen, dass deine Eltern gesagt haben, gut gemacht, sehr schön. Und Jesus hat Menschen einfach so geehrt, er hat die Kranken geheilt, er hat mit den religiösen Leuten diskutiert, er hat mit den Sündern gegessen und hat den Leuten immer das gegeben, was sie gebraucht haben. Jesus hat Leute einfach geehrt und geachtet. Also ist meine Frage, wie kannst du Leute ehren und Leute achten? Das ist das dritte Bein an der Beziehung. Ehre Leute. Und Dinge, die Ehre verletzen, sind, wenn Leute als Zweck gebraucht werden. Kritik, wenn man den anderen beschämt. Unverantwortlichkeit, Gedankenlosigkeit. Das verletzt Ehre. Und dann ist da das letzte Bein in der Beziehung, am Beziehungstisch. Verstehen. Und das ist das, was am längsten dauert. Oft sind wir so beschäftigt, dass Leute verstehen, dass wir keine Zeit haben, sie zu verstehen. Um Personen und Freude und um Personen und ihre Freuden und Ängste kennenzulernen, dauert es, dass wir uns investieren, dass wir uns Zeit nehmen, Leute zu verstehen. Epheser 5, Vers 17 sagt, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und das ist wieder für uns auch, die Beziehung zu Gott braucht Verstehen und die Beziehung zu Menschen braucht Verstehen. Und manche von euch sagen, ich verstehe Gott einfach nicht. Ja, aber du verbringst auch keine Zeit damit zu beten, du verbringst auch keine Zeit damit, Bibel zu lesen. Und die Beziehung zu Gott braucht Zeit und sie braucht, dass du dich investierst, Gott zu verstehen. Und ich weiß, es ist manchmal relativ anstrengend, Bibel zu lesen. Es ist manchmal eine Herausforderung. Aber ich glaube, die Bibel ist wie Vollkornbrot. Sieht doch so ein bisschen aus. Es hat einfach unglaublich viele Nährstoffe. Und es ist manchmal nicht das Leckerste so auf den ersten Blick. Aber du wirst Gott verstehen. Also Menschen verstehen heißt investieren. Gott verstehen heißt Zeit investieren. Ich möchte nochmal einen Satz sagen, das ist ein bisschen kompliziert, glaube ich, aber du wirst nie eine andere Person verstehen, außer sie offenbart sich dir. Sie wird sich dir nie offenbaren, außer sie vertraut dir. Sie wird dir nie vertrauen, außer sie kennt dich und sie wird dich nie kennen, außer du offenbarst dich. Ich lese es nochmal vor. Tricky. Du wirst nie eine andere Person verstehen, außer sie offenbart sich dir. Sie wird sich dir nie offenbaren, außer sie vertraut dir. Sie wird dir nie vertrauen, außer sie kennt dich. Und sie wird dich nie kennen, außer du offenbarst dich. Das heißt, es fängt mit dir an, dass dich Leute verstehen und dass die Beziehung auf Verstehen gegründet wird. Was verletzt Verstehen? In Mangel an Kommunikation. Ich habe gelesen, dass Männer 7000 Worte ungefähr gebrauchen, während Frauen in derselben Zeit 20.000 brauchen. Also eine Frau braucht dreimal so viele Worte, um auszudrücken, was sie eigentlich sagen will, als ein Mann. Vorurteile verletzen, verstehen. Nicht zuhören, Verführung, Mangel an Vorstellungskraft und Einfühlvermögen. Und es gibt schon zu beachten, Männer sind wahrscheinlich eher logische Denker als Frauen. Frauen sind eher emotional. Und ich bin da relativ schnell durch und es war wahrscheinlich wahnsinnig viel zum Mitdenken und zum Überlegen. Aber das sind so diese vier Beine und ich mag einfach diesen Tisch oder diesen Stuhl, diese vier Beine als Metapher verwenden, damit es ein bisschen eindrücklich bleibt. Und um das Ganze noch abzuschließen, ich glaube auch, dass es falsche Tischbeine gibt, dass es falsche Beine gibt, auf die wir eine Beziehung stellen. Und da will ich nur noch kurz drauf eingehen, da ist auch wieder dieser Tisch und der steht gewissermaßen auf wackeligen Beinen. Wenn wir Beziehungen darauf bauen, dass der andere gut aussieht. Ja, es gibt so viele Freundschaften. Ich frage manche Freunde, warum bist du mit der zusammen? Die ist ein emotionales Wrack. Und er sagt, die schaut einfach unglaublich heiß aus. Ja, in 20 Jahren schiebt sie Zellulite und Falten durch die Gegend und eher ein Bierbauch und Haare auf dem Rücken. Also es ist kein gutes Bein für eine Beziehung. Es ist vergänglich. Dann ist auch Humor eins dieser Beine. Lustige Leute haben immer Freunde um sich rum. Warum? Weil sie die Party sind. Jeder liebt lustige Leute. Jeder liebt Leute, die Humor haben. Aber es ist auch ein bisschen ein wackeliges Bein, weil lustige Leute nicht immer gut drauf sind und weil es Lebenslagen gibt, wo Humor nicht mehr zieht. Und es ist nicht schlecht, wenn jemand Humor hat, nur es ist kein fundamentales Bein für eine Beziehung. Dann gibt's Reichtum. Ja, man liest es immer wieder in der Zeitung, dass irgendeine 20-Jährige einen 70-Jährigen heiratet, wo man sich fragt, warum eigentlich? Bis man liest, dass er Millionär ist und man versteht, wo der Wind herweht. Eins dieser anderen Beine ist auch noch Macht. Also ich habe die einfach nur kurz rausgesucht, so quasi als den Anti-Beziehungstisch. So die guten Beine, worauf man eine Beziehung baut, und dann die schlechten Beine. Und es sind alles keine verwerflichen Sachen unbedingt so. Nur es ist kein Bein, worauf ich eine Beziehung bauen würde. Als Abschluss der Predigt möchte ich einen Satz von George Washington vorlesen. Er schreibt: Wie weit du im Leben kommst, hängt davon ab, wie zart du mit den Jungen bist, wie geduldig mit den Alten, mitfühlend mit den Geplagten, tolerant mit den Schwachen und Starken, denn eines Tages wirst du selbst jedes dieser Dinge gewesen sein. Finde ich ziemlich weise, ziemlich einsichtig. Eines Tages wirst du schwach gewesen sein, stark gewesen sein, geplagt gewesen sein. Also behandle andere mit Respekt, bau Beziehungen zu anderen und investiere dich mit Liebe, mit Ehre, mit Vertrauen und Verstehen. Eines Tages im Leben kommt es nämlich wieder auf dich zurück, dass Leute in dich investieren. Ich will nochmal zurück zum Anfang kommen. Es gibt drei Arten von Beziehungen, den Feind, den Fan und den Freund. Wir haben jetzt lange über den Freund geredet, den Freund zu Jesus, den Freund zu Menschen. Und ich denke, manche Leute sind heute hier und sie sind gewissermaßen, was die Bibel nennt, Feinde Gottes. Das heißt, wir sind Sünder und wir sind von Gott getrennt und wir sind eben nicht alle einfach in der Beziehung mit Gott. Und Jesus bietet dir an, sei kein Feind mehr, sondern komm in Beziehung zu Jesus. Sei kein Feind mehr, widerstehe Jesus nicht mehr länger. Dann gibt's die Fans. Manche von euch sind Fans von Jesus. Sagen, Jesus war ein grandioser Mann, er war demütig, er hat gut gelebt, er hat alles toll gemacht. Aber du willst nicht so leben wie er, du willst nicht sein wie er. Dich möchte ich herausfordern, hör auf, ein Fan von Jesus zu sein und werd ein Freund, der bietet's dir an. Und dann als Freund Jesu, lass dich von ihm verändern, lass dich von ihm beeinflussen. Und dann geh und veränder die Welt. Bau Beziehungen und denk an alle vier Beine. Okay, das waren die Dinge, die mir für Freund sein, ein besserer Freund sein, wichtig geworden sind. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir sehen können, wie du durch die Geschichte hindurch an dieser Beziehung gearbeitet hast, Herr, wie du von jeher Beziehungen baust und heilst, wie du Leute annimmst, vergibst, Herr, und das, was kaputt gegangen ist, wieder richtest, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass du keine Idee bist, dass du keine Diskussionsrunde bist, sondern dass du Gott bist und dass du perfekt lebst, Herr. Dass du als Mensch gelebt hast, dass du immer noch lebendig bist und dass wir von dir lernen dürfen, wie wir leben sollen, Herr. Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Predigt nicht in Vergessenheit gerät, bei mir nicht und bei anderen nicht, Herr. Sondern dass wir uns daran erinnern, dass du dich investiert hast, Leute, in Beziehungen, Herr. Und ich möchte einfach beten, dass du uns formst, mehr so werden, zu werden wie du, Herr. Ja, ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du uns liebst. Amen. Eine praktische Sache noch zum Schluss. Wir haben uns überlegt, anstatt jetzt einfach zu gehen und das alles zu vergessen, bete doch einfach jetzt direkt, wenn du einen Freund neben dir sitzen hast, für den Freund. Und wenn du keinen da hast, dann einfach still für jemanden, der dir wichtig ist. Und die Band wird dann so in 3-4 Minuten auf die Bühne kommen. Und nutz einfach die Zeit, um anzufangen zu investieren. Also bet für Leute neben dir oder andere, die dir wichtig sind.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.